Wenn von Bund und Verheißung Gottes die Rede ist, denken viele zuerst an Gesetzestafeln, Gebote und Bedingungen, die der Mensch nicht halten konnte. In Jeremias Tagen war Israels Geschichte von Untreue, Gericht und Zerstreuung gezeichnet, und doch redet Gott gerade dort von einem völlig neuen Anfang mit seinem Volk. Diese Zusage, einen neuen Bund zu schließen, greift tief in das Herz Gottes und hinein in unser eigenes Glaubensleben. Es geht nicht nur um äußere Regeln, sondern darum, dass Gott selbst in sein Volk einzieht, es erneuert und für sich gewinnt. Der neue Bund, Gottes endgültige Zusage an sein Volk. Wenn Jeremia von Tagen spricht, an denen Jehova mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen wird, öffnet sich vor uns ein weiter Horizont der Geschichte Gottes mit den Menschen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Dieser Satz steht nicht im luftleeren Raum. Er fällt in eine Situation des Zerbruchs, das Volk ist dem Bund am Sinai untreu geworden, das Land ist verloren, die Stadt zerstört, der Tempel in Schutt und Asche. Gerade in diese Trümmer hinein kündigt Gott nicht eine Korrektur des Alten an, sondern etwas qualitativ Neues. Der erste Bund, ein heiliger, guter Bund, hat das Herz des Volkes nicht verwandelt. Das Gesetz konnte zeigen, wer Gott ist, aber es konnte das Innere des Menschen nicht mit Gott füllen. Nach dem neuen Bund wird Gott keine weiteren Bünde schließen, denn der neue Bund ist die Vollendung von Gottes Bundesschließen mit seinem Volk. Der erste Bund wird der Bund des Gesetzes genannt und der zweite Bund ist ganz und gar mit Gottes Göttlichkeit verbunden. Das Gesetz ist ein Porträt, ein Bild von Gott, das ihn darstellt. Aber das Gesetz ist nicht Gott selbst. Die 10 Gebote geben uns ein vollständiges Porträt dessen, was Gott ist, aber sie geben uns nicht die Person Gottes. Im Gegensatz dazu ist der Inhalt des neuen Bundes Gott selbst. Der Hebräerbrief fasst das nüchtern zusammen, denn wenn jener erste tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Tadellos war der Bund in sich, doch er erreichte nicht das Ziel, ein treues, Gott entsprechendes Volk hervorzubringen. Man könnte sagen, der Sinai-Bund hing wie ein großes, klares Bild Gottes über dem Volk. In den 10 Geboten sah Israel, wie Gott ist, einzig, wahrhaftig, eifersüchtig auf die Zuneigung seines Volkes, heilig, wahrhaftig, gerecht und barmherzig. Aber ein Bild bleibt ein Bild. Es beschreibt, es fordert, es klagt an, doch es gibt nicht die Person. Zwischen der Herrlichkeit dieses Bildes und dem widerspenstigen Herzen des Menschen blieb eine unüberbrückbare Kluft. Über Jahrhunderte hinweg antwortete Gott auf diese Kluft mit immer neuen Bündnissen, im Garten Eden, nach der Flut mit Noah, in den Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob, im Land mit Israel, im Haus Davids. Jede dieser Zusagen war wie ein weiterer Pinselstrich an der großen Leinwand von Gottes Vorsatz. In 1. Mose 9 bindet Gott sich selbst an ein Zeichen, den Bogen in den Wolken, um nie mehr die Erde durch eine Flut zu vernichten, meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll als Zeichen eines Bundes zwischen mir und der Erde dienen. Später verspricht er Abraham Nachkommenschaft, Land und Segen, David ein beständiges Königtum. Aber all diese Bündnisse weisen über sich hinaus. Sie sind wie Wegweiser, nicht das Ziel, sie versprechen viel, aber noch geben sie Gott selbst nicht in das Innere des Menschen. Im neuen Bund überschreitet Gott diese Grenze. Er bleibt nicht länger nur der, der von außen spricht, führt, segnet und richtet, sondern er gibt sich in seinem Sohn, in seiner Menschwerdung, in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung dem Menschen hin. Als der Herr Jesus beim Mahl den Kelch reichte, fasste er all das mit einem Satz zusammen, dieser Kelch ist der neue Bund. Begründet in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Blut bedeutet hier nicht nur Vergebung, sondern auch Hingabe. Gott bindet sich an diesen Bund mit der ganzen Ernsthaftigkeit des vergossenen Lebens seines Sohnes. Der Inhalt des neuen Bundes sind nicht in erster Linie neue Vorschriften, sondern der lebendige Christus selbst, der durch sein Blut den Zugang öffnet und durch seinen Geist in uns wohnen will. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Denn wenn jener erste tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Der neue Bund stellt uns vor die Wahl, ob wir unser Verhältnis zu Gott weiterhin wie ein Vertragsverhältnis mit Bedingungen verstehen oder ob wir zulassen, dass es ein Bund der Selbsthingabe Gottes an uns wird. Wenn Gott im neuen Bund sich selbst zum Inhalt macht, dann wird Glaube mehr als Zustimmung zu lehren, er wird Vertrauen in eine Person, die sich nicht mehr zurücknimmt. In Momenten, in denen das eigene Versagen lauter spricht als jede Verheißung, kann der Blick auf den Kelch des neuen Bundes helfen. Dort hält Christus nicht eine vage Aussicht in der Hand, sondern das Siegel eines Bundes, der stärker ist als jede Untreue. Daraus erwächst eine stille Freiheit, Gott nicht mehr mit der Angst vor dem nächsten Bruch zu begegnen, sondern mit der Erwartung, dass er selbst uns durchträgt, bis sein Ziel mit Israel und mit uns erreicht ist. Das innere Gesetz des Lebens, Gott selbst in uns. Jeremia beschreibt den neuen Bund mit einem inneren Bild: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Hier verschiebt sich der Schwerpunkt deutlich. Das Gesetz steht nicht länger vor dem Menschen, in Stein gemeißelt und von außen her an ihn herantritt. Es geht in das Innerste hinein, es wird auf das Herz geschrieben. Man spürt in dieser Formulierung, wie Gott die Distanz, die zwischen ihm und seinem Volk steht, nicht nur rechtlich, sondern existenziell überwindet. Er will nicht nur Gehorsam, er will Einheit des Wollens, nicht nur Zustimmung, sondern ein neues Inneres, in dem seine Gedanken heimisch sind. Dies ist der Bund, den ich nach jenen Tagen mit dem Haus Israel schließen werde, spricht Jehova, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und es auf ihre Herzen schreiben. Was für ein Gesetz kann in Menschen hineingelegt und auf ihre Herzen geschrieben werden? Ein solches Gesetz muss ein Gesetz des Lebens sein, und dieses Gesetz selbst muss ein Leben sein. Andernfalls könnte es nicht in uns hineingelegt werden. Damit ist kein anderes, milderes Regelwerk gemeint, das an die Stelle der Gebote des Sinai tritt, sondern etwas grundlegend anderes, das Gesetz eines neuen Lebens. Jedes Leben trägt seine eigene Gesetzmäßigkeit in sich. Ein Samen keimt nach der Art der Pflanze, aus der er stammt. Ein Kind wächst auf eine Weise heran, die dem menschlichen Leben entspricht. So verhält es sich auch im Geistlichen. Die Schrift nennt dieses göttliche Leben, ewiges Leben, nicht nur unbegrenzte Dauer, sondern eine andere Qualität von Leben. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wo dieses Leben geschenkt wird, entsteht in einem Menschen ein innerer Zug, der nicht von außen eingeprägt werden muss, sondern von innen her drängt. Dieses Leben ist in Christus verkörpert, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wirklichkeit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Im neuen Bund gibt Gott uns nicht eine abstrakte Lebenskraft, sondern seinen Sohn, der als lebengebender Geist in uns Wohnung nimmt. Der Geist des Lebens, von dem der Römerbrief spricht, wirkt in uns wie ein innerer Kompass. Er verurteilt nicht in erster Linie von außen, sondern lässt uns Unstimmigkeit spüren, wenn wir gegen Gottes Wesen leben. Er stellt uns nicht nur Forderungen, sondern gibt die Fähigkeit, ihnen zu entsprechen. Wo dieses Gesetz des Lebens Raum bekommt, beginnt ein Mensch nach und nach anders zu empfinden, über Wahrheit und Lüge, über Reinheit und Unreinheit, über Liebe und Selbstsucht. Damit bekommt auch unser Alltag einen neuen Klang. Christsein besteht nicht zuerst darin, eine lange Liste von Vorschriften zu befolgen, sondern darin, auf das zu achten, was Gott in uns denkt und empfindet. Manchmal meldet sich dieses innere Gesetz sehr leise, etwa als Unruhe in einer vermeintlich harmlosen Situation oder als Freude über einen Weg, der äußerlich gar nicht spektakulär aussieht. Dieses innere Zeugnis ersetzt nicht die Schrift, aber es macht uns fähig, das, was Gott gesagt hat, als etwas zu erkennen, das zu uns passt, weil sein Leben in uns danach verlangt. Die Lehre des Neuen Testaments ist darum nicht ein Ersatz für das Leben, sondern das Licht, unter dem dieses Leben wachsen und reifen kann. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Das Gesetz des Lebens im neuen Bund lädt dazu ein, das eigene geistliche Leben weniger als eine Abfolge äußerer Pflichten und stärker als ein Hineinwachsen in eine lebendige Beziehung zu Gott zu verstehen. Wo Gottes Leben in uns zum Maßstab wird, verlieren bloße Vergleiche mit anderen und die Angst, nicht zu genügen, an Gewicht. Stattdessen gewinnt die Frage an Tiefe, was dieses Leben in einer bestimmten Situation empfindet. Daraus entsteht eine stille Entlastung, wir müssen nicht alles aus eigener Klugheit beurteilen, sondern dürfen damit rechnen, dass der, der in uns lebt, uns innerlich lenkt. In der Treue zu diesen leisen Impulsen liegt kein Zwang, sondern die Möglichkeit, Schritt für Schritt in die Freiheit hineinzuwachsen, die der neue Bund verheißen hat. Vergebung, Gotteserkenntnis und Wiederherstellung. Die Verheißung des neuen Bundes erreicht in Jeremia 31 einen Höhepunkt, in dem zwei Linien zusammenlaufen, vollkommene Vergebung und eine neue Art, Gott zu kennen. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Am Anfang steht ein Dann, es verbindet die innere Erneuerung des Herzens mit dieser umfassenden Zusage. Gottes Erkenntnis und Vergebung werden nicht nebeneinander gestellt, sie begründen einander. Weil Gott vergibt und die Sünde nicht mehr vorhält, öffnet sich der Raum für eine ungestörte, unmittelbare Gemeinschaft. Schließlich wird es keine äußeren Lehren mehr brauchen, denn wir werden Gott durch die Funktion des göttlichen Lebens erkennen. Keine Religion auf der Erde kann den neuen Bund ersetzen oder ihm auch nur im Entferntesten gleichkommen. Konfuzius und Sokrates waren gut, aber sie konnten sich nicht selbst als Leben in ihre Nachfolger hineinlegen. Nur Jesus Christus als die Verkörperung Gottes kann dies tun. Die Grundlage dieser Vergebung ist nicht ein bloßes Übersehen der Sünde, sondern das Handeln Gottes in Christus. Johannes zeigt auf Jesus und ruft, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Hier steht nicht nur Israels Schuld im Blick, sondern die gesamte Last der Welt, auch unsere eigene Geschichte, mit allem, was wir gern verdrängen oder was uns heimlich anklagt. Im neuen Bund nimmt Gott diese Sünde nicht nur zur Kenntnis, sondern trägt sie in seinem Sohn durch die Tiefe des Gerichts hindurch. Wo er danach sagt, dass er an die Sünde nicht mehr denkt, ist das kein psychologischer Trick, sondern ein Urteil, dass er auf der Grundlage vollbrachter Versöhnung spricht. Diese Vergebung ist mehr als ein Neubeginn mit Vorbehalt. Wenn ein Mensch einem anderen vergibt, bleibt oft etwas zurück, eine Erinnerung, eine leise Distanz. Hier ist es anders, Gott bindet sich an sein eigenes Wort, die Schuld nicht mehr als Trennungsgrund zwischen sich und seinem Volk gelten zu lassen. Das nimmt der Vergangenheit nicht ihre realen Folgen, aber es nimmt ihr die Macht, das Verhältnis zu Gott dauerhaft zu bestimmen. Wer so verziehen wird, darf lernen, nicht ständig in alten Schuldfotos zu blättern, sondern sich von Gottes Blick her neu sehen zu lassen. Und gerade das öffnet die Tür für echte Gotteserkenntnis, die nicht mehr von Angst, sondern von Vertrauen geprägt ist. Jeremia verbindet diese Vergebung mit der Zusage, dass alle den Herrn erkennen werden, vom Kleinsten bis zum Größten. Diese Erkenntnis ist keine Spezialdisziplin für besonders Begabte oder Fromme. Sie wächst aus der inneren Wirkung des göttlichen Lebens, das im neuen Bund gegeben wird. Jesus definiert diese Erkenntnis selbst, das aber ist das ewige Leben, das sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen meint hier nicht lediglich ein Fürwahrhalten, sondern ein Eingehen in Beziehung, ein Erfahren, ein Mitleben mit Gott. So wie ein Kind seine Eltern nicht durch Theorien, sondern durch gemeinsames Leben kennenlernt, so führt der neue Bund in eine Kenntnis Gottes, die mitten im Alltag, in Freude und Versagen, in Fragen und Überraschungen wächst. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Verbindung von Vergebung und Gotteserkenntnis im neuen Bund eröffnet die Möglichkeit, das eigene geistliche Leben nicht länger in erster Linie als Aufarbeitung der Vergangenheit zu sehen, sondern als einen Weg der wachsenden Vertrautheit mit Gott. Wo die Zusage ernst genommen wird, dass er an die Sünde nicht mehr denkt, verliert die ständige Selbstanklage an Überzeugungskraft. Das macht den Blick frei, auf das zu achten, was Gott heute sagt und wie er sich in der Gegenwart mitteilt. Gleichzeitig wird das Herz vorsichtig gegenüber einer billigen Vertröstung, denn die Vergebung hat einen Preis, den das Lamm Gottes getragen hat. Gerade das aber schenkt Tiefe, es wird möglich, die eigene Geschichte ehrlich anzuschauen, ohne an ihr kleben zu bleiben, und Schritt für Schritt in die Wiederherstellung hineinzuwachsen, die Gott in seinem neuen Bund verheißen hat. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.